Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doğan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Heute wird es schwierig für mich, liebe Hörerinnen und Hörer. Bei den Gesprächen, die ich hier im achten Tag führe, hält sich die journalistische Neugier meistens in Balance mit der journalistischen Distanz. Und im Sinne der Transparenz möchte ich hiermit verkünden, dass das mit der Distanz heute nichts wird. Es sitzt bei mir im Studio eine Frau, die ich beeindruckender kaum finden könnte. Es sitzt bei mir im Studio eine Frau, die Nirvana, Guns N' Roses und vor allen Dingen die größte Rap-Band aller Zeiten, den Wu-Tang Clan, gemanagt hat.
The Shaolin Land. Wu-Tang Clan ain't nothing to fuck with. Straight from the motherfucking slum that busted. Wu-Tang Clan ain't nothing to fuck with. Check this out. It's the jump for it right there. I want everybody to put your rope down.
Check out my gravel pit. All this story unraveling. Wu-Tang is a city that I travel in. Don't go against the grain if you can't handle it.
Herzlich willkommen im achten Tag, Eva Ries.
Hallo, ich bin froh, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Eva Ries. Ich habe ein Buch geschrieben namens Wu-Tang is Forever. Ich war gestern in Berlin im Heimathafen Neukölln zu einer Veranstaltung, Lesung, Diskussion, Moderation mit Jan Wehn und bin überglücklich, dass ich heute hier sein darf bei euch.
Wie schön, wir sind auch überglücklich. Frau Ries, um einen, den vielleicht nicht bewusst ist, was es bedeutet, wenn ich sage, Sie haben den Wu-Tang Clan gemanagt. Wollen wir vielleicht so einen kleinen Crashkurs geben? Was wurde Ihnen von Bekannten und Kollegen über den Clan gesagt, bevor Sie ihn übernommen haben? Man kann ja sagen, dass es in erster Linie Warnungen waren.
Das ist richtig. Und ich muss auch eins jetzt nur einfach als Formalität klarstellen. Also gemanagt im Sinne von der Personal Manager war ich nicht, aber ich habe natürlich den Clan im Sinne des Marketing und von der Plattenfirmenseite her gemanagt. Das muss man aber verstehen. Also das sind zwei Paar Stiefel. Es gibt ja im Music Business die Personal Managers, die sich wirklich jetzt um den täglichen Kleinkram kümmern der Band, auch um die Zahlen der Rechnungen, die Jungs haben etc. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe mich tatsächlich um ihre internationale Karriere gekümmert. Ja. Also das muss man ein bisschen differenzieren. Aber richtig ist, dass ich gewarnt wurde von allen Seiten, also von hauptsächlich von Industry Insiders, wie man das so schön nennt, also Leute aus dem Music Business, die schon gesagt haben, oh Gott, Achtung, was da kommt, der Clan, das sind 9 vorbestrafte Kriminelle aus Staten Island, aus den Ghettos, die sind Drogendealer, die waren alle im Knast. Und also ich habe all diese Geschichten gehört und daher hatte ich keine große Erwartungshaltung, sage ich mal.
Und man muss sagen, diese Geschichten stimmten ja.
Ja,
das war ja nicht irgendwelche Gerüchte oder so, sondern das stimmte.
Richtig, diese Bewertungen, die stimmten, aber ich habe da jetzt nicht allzu viel drauf gegeben, weil ich grundsätzlich der Typ bin, der relativ vorurteilsfrei an was Neues rangeht und sich die Leute erstmal anschaut. Also ich habe gedacht, naja, sollte es mal auf mich zukommen, deswegen werde ich ja den Job nicht ablehnen.
Klar. Ne? Wie alt waren Sie da in dem Moment?
28, glaube ich.
28. In Ihrem Buch, das Sie eben erwähnt haben, schreiben Sie, und das haben Sie ja damals gedacht, nach meinen Erfahrungen mit Nirvana und Guns N' Roses konnte mich nichts mehr schockieren. Ist das eingetreten?
Ja, also gut, es hat mich dann immer wieder mal noch etwas überrascht oder ein bisschen schockiert, aber eigentlich war ich ja schon durch eine gute, harte Schule gegangen, weil Nirvana waren ja nun auch keine Chorknaben und Guns N' Roses schon gar nicht. Alle hatten Probleme mit Drogen. unterschiedlichster Art. Also als ich zum Beispiel Guns N' Roses kennengelernt habe, war eigentlich fast jeder außer einer Person auf Heroin. Und mit Kurt Cobain und Nirvana war es ja auch nicht so, dass die von psychischen Krankheiten frei oder drogenfrei waren. Also insofern war das auch schwierig. Also ich war es ja eigentlich gewöhnt, mit schwierigen Menschen zu tun zu haben.
Ja, und im Vergleich, was machte den Clan anders als andere wahnsinnige, drogenkonsumierende, schwierige, aber auch geniale Rockstars mit zu großem Ego?
Was den Clan im Grunde anders machte, ist allein die Vielzahl der Members. Weil wenn man sich überlegt, das waren gleich 9.
Ja.
Ja, jede normale Rockband besteht aus 3 bis 5 Personen. Ja. Der Clan bestand aus 9 Members und die auch noch alle schwarz waren. Also vorher hatte ich ja nur weiße Künstler, die auch noch im Rockbereich angesiedelt waren, was ja auch meine persönliche Lieblingsmusik war. Man muss ja dazu sagen, ich war ja gar kein Hip-Hop-Fan. Ich hatte auch gar nichts mit der Kultur gemeinsam, gar nichts. Fand das noch nicht mal gut. Also das muss man ja ganz ehrlich sagen. Und hatte auch keinerlei schwarze Freunde, Bekannte oder irgendeinen Erfahrungshorizont. Und jetzt standen halt 9 schwarze große Männer vor mir, von denen ich wusste, dass sie alle im Knast gewesen waren, Drogendealer gewesen waren, Waffen geschoben haben oder sonst was gemacht haben. Ja, das, insofern war das was Neues.
Ja. Wie lange haben Sie eigentlich gebraucht, bis Sie alle 9 zuordnen konnten, Namen zu Gesichtern?
Ein paar Wochen. Also als sie mir vorgestellt wurden an diesem denkwürdigen Tag im Fotostudio.
Lassen wir uns damit mal beginnen. Genau. Wie war das erste Treffen mit diesen 9 Männern?
Sehr verwirrend für mich, weil das rauschte alles an mir vorbei. Das war so ein Maze, ein Haze. Ich habe nur in diese Gesichter geguckt und Namen gehört wie Ghostface Killer, Raekwon, Method Man, Master Killer und wusste gar nicht mehr, wer ist. Ja, weil das war extrem verwirrend.
Das war eine Fotosituation.
Genau.
Also es sollten Fotos geschossen werden, genau. Da haben Sie die kennengelernt.
Ja, es war eine Fotosession, eigentlich die erste Fotosession in der Geschichte der Band, anberaumt, offizielle Fotosession, die alle gemeinsam auf einem Bild vereinen sollte, was damals schon schwierig war, 94. Was aber im Laufe der Zeit halt noch schwieriger wurde. Ja. Das war immer eine riesige Herausforderung. Ich glaube, es gab überhaupt jemals in der Karriere oder Geschichte der Band nur 3 echte Fotosessions, wo alle auf dem Bild drauf waren. Weil immer irgendeiner gefehlt hat, nicht wollte, nicht konnte. Und insofern halt eine sehr große Herausforderung. Und bei diesem ersten Mal war das ja auch mein Einführungstag, wo ich quasi mitgenommen wurde von einer amerikanischen PR-Betreuerin, die also eben den Wu-Tang-Clan als freie Promoterin betreuen sollte, weil in der Plattenfirma das keiner konnte oder wollte. Dann wurde die, eben Serena Gallagher, die Frau, nahm mich mit und sagte, du läufst einfach komplett unter dem Radar. Du gehst einfach nur mal mit, aber du musst nichts machen. Niemand bewertet dich, niemand beobachtet dich. Du bist einfach Fliege an der Wand. Und schaust einfach, wie ich das mache und kannst dich natürlich vorstellen und so, aber es hat keiner von mir erwartet, dass ich da irgendwie professionell in Erscheinung trete. Als ich aber dann da war und gemerkt habe, ich kann mir die Namen nicht merken, ich bin total verwirrt, wer ist, habe ich mich natürlich wahnsinnig geschämt, dass ich die Jungs nicht mit Namen anreden kann. Ja. Das hätte ich mich gar nicht getraut, aus Angst, dass ich da was Falsches sage. Ich habe es einmal probiert und habe natürlich prompt Method Man mit RZA angeredet und vice versa. So, das habe ich probiert am ersten Tag. Das ging nicht. Und ich habe selber gemerkt, ich liege falsch. Die haben mich komisch angeguckt. Aber keiner hat mich verbessert. Aber ich habe gemerkt, irgendwie stimmt's nicht. Und dann habe ich gemerkt, dass diese Fotosession aus dem Ruder läuft, weil der Attention Span dieser Band natürlich sehr, sehr klein war. Ich sage immer, jeder hat ADHD und das ist leider so. Und dann es so, dass ich gemerkt habe, jetzt gleich läuft einer aus dem Set oder irgendeiner hat keinen Bock mehr. Ja. Die haben sie schon weggedreht, der Fotograf konnte sie nicht mehr managen. Und dann habe ich gesagt zum Fotograf, darf ich mal kurz, ganz kurz eingreifen? Ich glaube, ich habe eine Idee. Und habe tatsächlich die Bandmembers angefasst an ihren Pullovern und an ihren Hoodies und sie quasi hin und her gezogen vor der Fotohohlkehle und Ja, und habe sie dann so positioniert, wie ich dachte, dass es richtig ist, und habe teilweise gesagt, du von hinten kommst mal hier vor. Hab aber vermieden,
und das haben die gemacht?
Ja, ich habe vermieden, jeden mit Namen anzureden. Also aus dieser Verzweiflung, aus dem Mut der Verzweiflung heraus, habe ich sie halt dann angepackt und hin und her geschoben. Und sie waren, glaube ich, so überrascht, also einfach völlig überrascht, dass jemand so etwas tut, dass sie sich nicht gewehrt haben oder nicht meine Finger weggeschlagen haben oder sonst irgendwas oder auch nicht gefaucht haben, fass mich nicht an. Sie haben es dann einfach gemacht, was ich quasi vorgeschlagen habe, und dann hatten wir das Foto im Kasten.
Und dieses Gespräch geht natürlich noch weiter.
Der Clan hat sich über den Veranstalter geärgert, da hat die Gage nicht gestimmt.
Ja.
Und dann hat, glaube ich, Ghostface angefangen, einen Tisch auf den Veranstalter zu werfen oder zu schubsen. Und da flog alles runter von diesem Tisch. Dann habe ich gesehen, wie ODB volle Cola-Dosen auf den Veranstalter wirft. Das waren ja Geschosse. Und so weiter und so weiter. Und sich dann jeder erste Mal im Backstage-Bereich geschlagen hat mit jedem und sich das dann fortgepflanzt hat durch die gesamte Venue. Und auf einmal schlugen sich die Leute auf den Rängen und meine sogenannten Beschützer haben sich mittlerweile mit sämtlichen Leuten gekloppt und haben sich in Hechtsprüngen auf ein sich schlagendes Knäuel von Menschen befördert. Und da habe ich nur noch gesagt, so, jetzt raus hier.
Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App. Bis zum nächsten Mal, Ihre Alef Doğan. Yo, check the script.